Die Chemnitzer Linux-Tage sind heute unser Thema. Viel allgemeiner gesagt soll es um den Open-Source-Gedanken gehen. Damit nicht die ganze Zeit mein Gebrabbel dazu zu hören ist, hören wir Auszüge aus den Vorträgen der letzten Linux-Tage im Jahr 2008. Zwischendurch etwas Musik, GEMA-freie Musik genauer gesagt, freie GEMA-freie Musik, bei Wikipedia mal GEMA eingeben und dann den Weg durchklicken. Dann findet man Portale wie Jamendo, wo man kostenlos Musik downloaden kann und diese auch überall ohne Gebühren und das Volk bringen darf. Das ist Freiheit und grandios und nennt sich Creative Commons. Hören wir nun die Waggy Band Drunk Souls. Me your love, hope is not the reason why I shoot above. Love is not exactly what people bother so clever. Let me just enjoy my pain of love. Hören wir nun Dr. Christian Klostermann, Lizenzen für freie Software und Open Source Software.
Wir haben verschiedene Arten von Lizenzen. Grundsätzlich ist Software urheberrechtsgeschützt und jeder Urheber, jeder, der eine Software schreibt, kann sich aussuchen, unter welcher Lizenz er die veröffentlicht. Wir haben proprietäre Lizenzen. Dort hat man keinen Einblick in den sogenannten Quellcode, also in den Ablauf der Software. Diese Lizenzen sind bekannt aus der Windows-Welt. Wir haben dann die Open-Source-Welt, in dem die Programmcodes veröffentlicht werden und in der jeder Nutzer nachschauen kann, wie funktioniert eigentlich dieses Programm, wie ist der Quellcode. Aus diesem Bereich haben wir unter anderem die großen Bereiche der sogenannten BSD-Lizenzen und der GNU-Lizenz, der General Public License. Diese hat eine ganz besondere Bedeutung in der Open-Source-Welt, weil sie anders als die reine BSD-Lizenz nicht gestattet, dass der Quellcode proprietär verwendet wird. Maßgebend für die GNU-Lizenz sind Freiheiten des Anschauens des Quellcodes, der Veränderung, der Weitergabe des Quellcodes und der Nutzung für beliebige Anwendungen. Das Hervorragende an der GNU Public License ist auch der sogenannte Copyleft-Effekt. Das heißt, wenn ich diesen Quellcode einmal unter die General Public License gestellt habe, müssen auch alle Abänderungen der Software wieder unter dieser General Public License veröffentlicht werden. Das ist wesentlicher Bestandteil der Lizenz. Und damit kommen wir zum Wesentlichen, auch zum Thema des Linux-Tages, Innovation durch Freiheit. Innovation deshalb, weil ich nicht das Rad zweimal erfinden muss, sondern weil ich jeweils auf bisher geschaffene Software zurückgreifen kann, mir den Quellcode anschauen kann und für meine Zwecke, die ich brauche und benötige, abändern kann und sie dann wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stelle, wodurch erhebliche Innovationsmöglichkeiten gegeben sind. Es gibt einige ganz hervorragende Möglichkeiten, mit dieser Software Geld zu verdienen. Große Firmen, zum Beispiel Hewlett-Packard oder IBM, haben auch Software unter die GNU Public License gestellt. Man bietet dann eben an, entweder, dass man die Software an spezielle Bedürfnisse anpasst, die jemand programmiert haben möchte, oder man bietet Serviceleistungen an, Unterstützungsleistungen, lässt sich den Service bezahlen, den Support, oder man macht Entwicklungen, das ist durchaus möglich. Sowohl als Entwickler, als Softwareentwickler kann man freie Software entwickeln, gegen Geld, aber auch als Firma, indem man spezielle Software eben weiterentwickelt oder anbietet. Und vergessen wir nicht, GNU und Software unter der General Public License ist auf dem Servermarkt gar nicht mehr wegzudenken. Und die großen Internetprovider nutzen unter Umständen auch Software, die unter der General Public License steht. Es gab im letzten Jahr eine große Diskussion über die GPL Version 3.0. Die Version 2.0 war im Wesentlichen seit den 90er Jahren unverändert und man sah so Schwierigkeiten, weil sie mittlerweile weltweit akzeptiert war, dass man sehr viel stärker Rücksicht nehmen musste auf die weltweite Verbreitung und auf die unterschiedlichen Rechtssysteme auf der Welt. Und es gab einen langjährigen Prozess, eine Diskussion, eine weltweite Diskussion im Internet, an der jeder teilnehmen konnte, über die Version 3.0. Die hat im Wesentlichen zum Inhalt auch gehabt, unter anderem den Vorgehen gegen Softwarepatente, wodurch man die Freiheit der Software bedroht sah, gegen Urheberrechtsreglementierungen. Und man hatte auch vorgesehen, ursprünglich die Freiheit zu beschränken, die Software für beliebige Zwecke einzusetzen. Mittlerweile ist die Version 3.0 verabschiedet und in Gang. Die Softwareprojekte stellen nach und nach um auf die Version 3.0. Aber wesentlich ist, dass es bei den Grundfreiheiten, die ich am Anfang genannt hatte, bleibt und auch geblieben ist. Wesentlich ist jedoch, dass die Software insbesondere aus den Universitäten heraus häufig genutzt wird, die Leute sie dort kennenlernen und dass es immer mehr Anwendungen gibt, die auch für Open-Source-Anwendungen, für Linux-Anwendungen beschrieben werden. Gerade auf dem kommerziellen Markt haben wir jetzt die Entwicklung, dass die Hardwarehersteller nach und nach eine sehr viel bessere Linux-Unterstützung geben, also auch Unterstützung für Open-Source-Software, als es vor wenigen Jahren noch der Fall war. Wir haben den Markt, dass Software immer mehr auch auf Linux-Systeme portiert wird. Und wir haben auch den Markt, dass Software von großen Firmen immer mehr unter die General Public License gestellt wird. Und wenn Sie so Entwicklungen haben wie Open Office, die mittlerweile dem proprietären Microsoft Office in nichts mehr nachstehen, oder Entwicklungen haben, dass zum Beispiel so ein großartiges Betriebssystem wie Solaris unter die General Public License gestellt wird, ist das ein Prozess, der immer mehr Möglichkeiten bietet und sicherlich ein wesentlicher Wachstumsfaktor für die Zukunft auch. Bei weit verbreiteten Programmen wird es sicherlich auffallen und durch das Internet blitzschnell verbreitet werden, wenn dort Sicherheitslücken sind, wenn dort Daten des Benutzers gemeldet werden an unbekannte Stellen oder wenn die Software unregelmäßig funktioniert. Das ist ja ein wesentlicher Vorteil, dass Sie Einblick haben, wie die Software funktioniert und dass Sie sich jede Software, wenn Sie dies möchten, aus den Originalquellen kompilieren können, herstellen können, ohne auf vorgefertigte Produkte angewiesen zu sein. Also unter Sicherheitsaspekten spielt es eine ganz große Rolle. Nicht zuletzt zeigt sich das ja auch darin, dass Viren und Schadsoftware für Open-Source-Software nicht so stark verbreitet sind oder nicht so starke Schäden anrichten, bislang jedenfalls, als wir das teilweise aus der Windows-Welt kennen. Ganz einfach, weil viele Augen auf die Software schauen und viele Augen auch Sicherheitslücken melden und die dann beseitigt werden im Prozess der Softwareerstellung. Es gibt da dieses berühmte Beispiel der Kathedrale und des Basars. Viele Leute bauen an der Software mit, gucken darüber und diskutieren auch über die Software und dadurch ist natürlich ein hohes Qualitätsniveau erreicht. Abhängig natürlich davon, wie oft und wie weit verbreitet die Software eingesetzt wird.
Hören wir die Screamin' Tubes.
Why?
Wichtig für jeden, der mit Daten hantiert, wenn keine Lizenz ausgewiesen ist, so ist nach deutscher Rechtsprechung stets das geistige Eigentum urheberrechtlich geschützt. Jeder, der möchte, dass sein Material weiterverwendet werden darf, muss daher auch das so benennen. Anders verhält es sich bei Codeschnipseln, die man in Entwicklerforen findet. Diese wurden selbstverständlich für die Weiterverwendung dort notiert. Die Philosophie hinter dem Open-Source-Gedanken ist einfach und plausibel. Ein Rad muss nicht zweimal erfunden werden. Des Weiteren kann der offene Quellcode aber auch von jedem problemlos untersucht werden, sodass mögliche Schwachstellen oder Bugs ausfindig gemacht und das Programm umgeschrieben werden kann. Gehen wir geistig noch eine Ebene tiefer, so kommen wir da an, wo die Philosophie versucht, die Menschheit als Gesamtes zu betrachten. Angenommen, du hast eine geniale Idee und fragst dich anschließend, wie du darauf gekommen bist. Du wirst feststellen, dass durch Gespräche mit anderen, durch die aufmerksame Wahrnehmung, durch die Natur an sich, deine lokalen Potenzialänderungen im Gehirn hervorgerufen wurden. Oder man kann es auch so beschreiben, dadurch, dass der Mensch erst einer ist, indem er sich in einem gesellschaftlichen Gefüge einbringt, wird seine Idee auch erst als solche für die Gemeinschaft sinnvoll, indem er die durch Interaktion gewonnene Idee wieder der Gemeinschaft zurückführt. Im Falle der proprietären Software wird nichts weiter als die CD gekauft oder verkauft. Das geistige Eigentum, welches vom Ursprung her der Gemeinschaft gehört, kann nach unserer Philosophie nicht verkauft werden. Nun, so ist die Welt nun einmal. Die Menschen nehmen etwas in ihren Besitz, ohne zu fragen, ob es denn nicht der Gemeinschaft, also allen Menschen auf der Erde gehört. Land, Luftraum, Frequenzen sind wohl die bekanntesten Güter in dieser Sparte. Aber zurück zum Open-Source-Gedanken und zu Open-Source an sich und den Chemnitzer Linux-Tagen. Entstanden sind diese durch die Initiative einzelner Universitätsmitarbeiter. Also keine universitäre Veranstaltung, sondern eine im Grunde genommen ehrenamtliche Arbeit. Eine Arbeit für einen freien Wissenstransfer. Wichtig wird dieser Aspekt, wenn man bedenkt, dass durch ein beträchtliches Wissensgefälle zwischen Arm und Reich die Differenzen der zwei Klassen noch größer werden. Linux for Africa möchte diesem Wissensgefälle entgegenwirken. Hören wir nun Auszüge aus dem Vortrag von Tobias Luther, Linux for Africa, Linux an Schulen in Tansania und Mosambik.
Linux for Africa sammelt Spenden-PCs und schickt die dann nach Tansania, um dort in Schulen kleine Netzwerke einzurichten. Das heißt, wenn irgendjemand alte PCs sowas rumstehen hat, wir nehmen sie gerne. Und warum bin ich dabei? Ganz einfach, weil ich finde, das ist ein sehr gutes Projekt. Der Kontakt zu der Hauptstelle, die sitzt in Freiburg, war ja schon gesagt, finde ich einfach grandios sympathisch. Das Arbeiten macht Spaß, es ist produktiv, es werden Ideen entwickelt. Die Leipziger Außenstelle gibt es seit Dezember 2006. Wir sind noch nicht so lange dabei. Und entwickelt hat sich das Ganze aus einer ABM. Die läuft am TBZ Leipzig, Technisches Berufsbildungszentrum. Dort laufen Berufsausbildung, Weiterbildung und eben auch verschiedene Maßnahmen. Wie auch eine ABM, wo gebrauchte PCs neu aufbereitet werden, um dann karitativen Organisationen zur Verfügung zu stehen. Ich bin dort der Anleiter, das heißt, ich beaufsichtige und helfe 10 arbeitslosen Jugendlichen bei diesem Job. Da kam mir relativ schnell der Gedanke, dass man doch hervorragend mit Linux für Afrika kooperieren könnte. In Freiburg stieß dieser Gedanke auf Begeisterung, in Leipzig ebenfalls, ja, und so sind wir dabei. Und das Ganze läuft ziemlich produktiv ab. Und das ist in Freiburg entstanden, dadurch, dass sie Besuch hatten aus Mosambik und Tansania, die dort an Schulen zu Gast waren, um das Schulsystem kennenzulernen. Und dort haben sie die Netzwerke gesehen. Und sie haben gerade eine auf Edubuntu beruhende Netzwerklösung dort aufgebaut. Und dort kam dann sehr schnell der Gedanke, warum kann man das nicht auch bei uns machen? Sprich in Tansania und Mosambik. Ja, und so ist das dann über die Jahre entstanden.
Und ihr nehmt Fedora?
Nein, wir nehmen Edubuntu. Ganz einfach aus dem Grunde, Es ist eine Distribution, beruht auf Ubuntu. Die kommt aus Afrika, das heißt, insofern ist es schon mal naheliegend. Und der nächste Grund ist halt, diese Distribution ist vorbereitet für den Einsatz in Schulen, in Schulnetzwerken, für Unterrichtszwecke, für PC-Lernzwecke, weil das wollen wir bezwecken. Wir wollen Kinder, Jugendliche an PCs heranführen, die sonst nicht die Chance haben, weil das können Sie sich leicht vorstellen, in Tansania sind PCs längst nicht so verbreitet wie hier. Allein schon muss man sich vorstellen, die Stromanbindung ist schon ein Problem. Und da habe ich, wenn die Präsentation läuft, ein richtig schönes Foto von einem Notstromgenerator. Das lohnt sich.
Wie kriegt ihr dann das da drauf zum Laufen, wenn das so alte PCs sind?
Wir bauen Netzwerke auf der Basis von Ubuntu und machen dort ein Terminal-Server-Netzwerk. Das bedeutet, in einem sicheren, abgeschlossenen Raum steht ein Server und die Schüler-Clients stehen im Raum, wo die Schüler dran arbeiten, aber die ganze Arbeit macht der Server. Das heißt, aufgrund der Terminal-Server-Lösung, die Clients holen sich das komplette Betriebssystem vom Server. Die Clients haben keine Festplatte, alles kommt vom Server. Kernel, komplett alles. Und dadurch können wir bei den Clients relativ gering einsteigen. Pentium 2, 233 MHz sind so, was wir sagen, das ist die unterste Grenze.
Hören wir nun die Reggae-Band Drunk Souls. hören wir nun Kurt Gramlich, Tux in der Klimafalle, ein Vortrag, wo man mal ein bisschen weggeht von der ganzen Computerwelt und ein ganzes Spektrum der Klimageschichte aufgezeigt wird, wo man alles sparen kann, wie man mit neuem Bewusstsein dann doch energieeffizient seinen Alltag beschreitet.
Okay, also ausschalten, das geht ja nicht, weil das Booten braucht so lange. Sagt meine Kollegin auch. Okay, es gäbe technische Lösungen. Ich erwarte von Linux, dass es in relativ kurzer Zeit dann endlich, Linus Torvalds hat ja da auch seinen Finger in die Wunde gelegt, dass Linux da noch lange nicht so weit ist, wie es sein könnte. Und die nächsten Kernel-Versionen haben ja auch schon Eigenschaften, die sozusagen die 10.000 Anfragen von irgendwelchen dummen Programmen, sie sollen jetzt sofort was tun, dass sie die gebündelt werden und dann sozusagen der Rechner zwischendurch schlafen geht und dadurch den Stromverbrauch reduziert. Das ist eine intelligente Lösung, wenn man nur noch ein Watt für so einen Rechner braucht. Wenn man zum Beispiel da ein PDF-Dokument anschaut, ja, dann wird das PDF-Dokument geladen und dann läuft nur noch der Monitor. Der Rechner geht schlafen. Wenn man blättert, wacht er wieder auf, zeigt das nächste Bild und geht schon wieder pennen. So schnell kann man nicht lesen, dass man den ständig am Laufen hat. Das ist Intelligenz. Wenn man den zuklappt, geht das Netzwerk trotzdem noch. Warum? Es gibt einen kleinen Chip, der das Netzwerk aufrechterhält. Der braucht auch unter einem Watt. Das sind intelligente Lösungen. Also sowas stelle ich mir vor. Suspend to RAM, Suspend to Disk sollte eigentlich in Systemen drin sein, dass ich dann sage, geh schlafen und die Kiste fährt runter und verbraucht nur noch ganz wenig Strom. Und wenn ich komme, Mausklick und dann ist die Kiste wieder da und ich kann weiterarbeiten, wo ich gerade war. Das wäre ein technischer Fortschritt, der realisiert werden sollte. Wenn ihr wirklich effektiv arbeiten wollt, dann nehmt euch die Zeit, lauft ein bisschen im Raum hin und her, denkt nach, nehmt eine Flipchart oder eine Tafel, schreibt die Idee auf und ihr werdet sehen, eure Kreativität nimmt zu, und zwar um mindestens 100%. Und wenn ihr das dann aufgeschrieben habt, dann denkt ihr nochmal drüber nach, wie ihr das umsetzt. Dann kann man natürlich irgendwann den Rechner einschalten und wirklich die entscheidenden 5 Mails losschicken, die dann wieder 200 oder sonst irgendwas zur Folge haben. Oder die eine Bewegung zur Folge haben. Das ist gut. Aber nicht einschalten, dann anfangen nachzudenken und dann nochmal, ja, und dann erstmal einen Kaffee trinken gehen und so weiter. Nee. Nehmen wir mal an, jeder Mensch auf dieser Welt hatte das Recht auf die gleiche Menge Energie. Wie viel Mal dürfte jeder Mensch nach USA fliegen? In welcher Zeit? Einmal in 25 Jahren. Aber ich will schon sagen, kann man sich nicht vorstellen, dass wir eine Flatrate für eine Fahrkarte kriegen? Ist das so schwer? Also ich würde 250 Euro im Jahr oder was würde ich bezahlen, wenn ich damit überall fahren kann? Dann würde ich auch mein Auto stehen lassen. Also das mache ich sowieso. Ich habe ein ganz tolles Bewusstsein. Wenn ich mit dem Bus zur Arbeit fahre, das ist so schön, weil ich habe meinen Laptop immer dabei. Ja? Und das ist sehr kreativ. Wenn man mit diesem Bewusstsein Bus fährt, man fällt einem so tolle Sachen ein. Also es macht wirklich Spaß, Energie zu sparen.
Bring me a real solution. You just bring me a real solution. You call yourself United Nations. United Nations. Like conditions without conviction. La guerre, puis armons le monde avec nos armes, marchons sur les cadavres de nos idéaux, et entrepons pour nos sales têtes, pleurons de joie avec les larmes, ceux qui se mettent au travers de la route de la félicité, économique, respirons l'air pollué par nos soins, expliquons à la terre entière. Couchons-nous les oreilles avant que les bombes qui tombent nous réveillent en sursaut. Et nous détournons de la route de la félicité. Être un mec, monde en grandes assemblées. Les tables sont bien la priorité, pourvu qu'elles plaisent à l'Amérique. Prions les mains de ceux qui traînent les pieds, fermons les yeux de ceux qui veulent bien voir.